Diese Folge ist gesponsert von Upstars Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt, hinter dieser Marke. Und das ist bei Upstars Energy definitiv der Fall. Upstars Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir, der menschliche Körper, ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen. Und das ist bei Upstars Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok-Challenge von Upstars Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen oder ihr holt euch die Vitamin D Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermid. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha Lime, Tropical Lime, Guarana Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und wie gesagt, probiert es einfach mal aus. 2 Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Upstars Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Super aus, so richtig bescheuert. Ja, Alter, du setzt ein Geweih auf hier so.
Ich setze ein Geweih auf oder ich hätte.
Ja, wie denn?
Ich hätte das noch zum Anbieten, aber das passt jetzt gar nicht. Das
passt
hier,
überhaupt gar nicht drüber.
Passt hier gar nicht drüber, deswegen mache ich den. Hänge ich den so hin, damit man das Logo sieht von demjenigen, der gegen Saarbrücken gestern verloren hat. Absolute Schande, ey. Da habe ich das Fußballspiel bei einem Schalker gesehen, ja, und hab mich geschämt, ja, weil die so gespielt haben, wie Schalke gespielt hat. Schade, die Eintracht ist raus aus dem Pokal.
Oh.
Man sieht's aber jetzt hier in der Sicht, ja, großartig nicht.
Nee. So, so tauschen. Hm? Die Dinger sowieso gleich ab, das sieht kacke aus.
Nehmen wir gleich ab, ne?
Ja, ja, klar.
Machen wir nur für den Anfang.
Also nur für den Anfang.
Okay. Da würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne.
Der Kampfsport-Podcast.
Und heute habe ich ein bisschen geschmückt. Man sieht das hier.
Ne?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht gut in Dekorieren.
Ist gar nicht aufgefallen.
Ne? Ich habe meine Frau gefragt, ob wir noch ein bisschen was an Deko haben. Dann sagt sie, ja, guck mal im Schuppen, da waren wieder Tonnen von Deko. Und dann habe ich einfach reingegriffen. Und da haben wir jetzt hier vorne den
geilen Kranz.
Den geilen Kranz. Und den habe ich ja auch noch reingesteckt.
Oh, sehr gut, ey. Reinstecken kannst du.
Reinstecken kann ich.
Und wir haben Diademe?
Hast du gekauft oder hattest du
sie? Nicht geklaut, ey. Was los?
Ja, wir haben uns ein bisschen weihnachtlich schick gemacht. Ich habe meinen Ugly Sweater von Anthrax an. Kann man so sehen. Der ist wirklich schön weich und warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hatte ich auch nur einmal an bei Weihnachten.
Der Typ ist ein Styler vom Herrn. Ey.
Geil, ne?
Mein Gott, ey, du bist echt sexy.
Ich habe übrigens den Sänger von Anthrax mal kennengelernt, den Joey.
Den Joey? Mhm. Und, was sagt er?
Nix, High Five gegeben und ein Foto gemacht.
Komm mal bei oder was? Das ist für dich schon kennenlernen.
Das ist für mich.
So schnell geht er bei dir.
Das ist für mich kennenlernen. Okay. Wir haben heute, Chris, frag mich doch mal, was wir heute machen.
Ruben, was machen wir eigentlich heute?
Schön, dass du fragst, Chris. Ja. Ich bin vor ein paar Tagen wach geworden, ganz genau eigentlich gestern.
Ich auch und ich freue mich jedes Mal,
aber
wenn ich
wach nachts um 4 Uhr und hatte auf einmal diese Idee, wo ich gedacht habe, Kampfsport im Wandel der Zeit, wie der sich so verändert hat, warum der sich so verändert hat.
Okay.
Und da habe ich gedacht, ist vielleicht ein geiles Thema und dann bin ich wieder eingeschlummert. Und
hast du dir trotzdem merken können?
Habe ich mir merken können, Respekt. Ja. Ich habe es mir dann nächsten Tag natürlich hier auch aufgeschrieben und habe es dir dann gesagt, lass uns darüber mal sprechen. Ja. Es kann sein, dass es eine kurze Folge wird. Es kann aber auch sein, dass wir doch vielleicht was ein bisschen dazu zu sagen aber haben. Es
kann auf jeden Fall sein, dass ich gleich das doofe Ding hier abnehme. Das geht mir ja, komm, ziemlich hart auf die Birne.
Wir sehen noch ziemlich ungeil damit aus, bin ich ganz ehrlich.
Schönen Menschen kann ja nichts entstellen. Ne?
Okay. Und zwar habe ich mir folgendermaßen überlegt, in den 70er Jahren, bevor wir anfangen, mich hat heute der Philipp von Abstas kontaktiert.
Hey, Philipp,
und grüß dich. Er hat gesagt, dass ein paar Bestellungen eingegangen sind und die Leute runtergeschrieben haben, Kampfsport, Podcast, ruft der jene. Und dann hat er gesagt, ich glaube, es wird mal Zeit, einen Rabattcode einzuführen. Und für die Leute, die jetzt wirklich vorhaben, bei Abstas, wie gesagt, das ist immer noch mein Favorite.
Ich geh mal einen raus da.
Die Vitamin-D-Bonbons von Abstas.
Die sind wirklich lecker.
Die sind wirklich lecker und vor allem sehr gut, weil...
Ich bin ja ein Kind der Budenkultur, ne? Also ich bin ja mit, ich hätte gerne für 30 Pfennig Abstas. Nee,
komm, ich nehme heute mal Spearmint. Ich brauche einen Koffeinkick.
Ja?
Ich brauche einen Koffeinkick. Die sind auch ganz geil. Ja. Aber noch geiler sind diese kleinen Aludosen. Die könnt ihr auch immer nachfüllen. Ey, die sind wirklich geil für die Tasche, für zwischendurch. Und wenn ihr sagt, ey,
für weißt Sport du was... Sport und Spiel.
Zum Beispiel, weißt du was, ich habe kein Geld für mir einen Red Bull zu holen, wenn ich in eine Lesung sitze, in der Uni oder so, dann steckt euch so ein Ding rein, zwei Bonbons, was war das?
Also holt die Bonbons vorher raus,
steckt euch das nicht einfach so rein. Koffeingehalt von einem starken Kaffee, also die sind wirklich gut und knallt nicht sofort und knallt, geht nicht sofort ab, sondern ihr bleibt schön wach, ist wirklich... konzipiert und erfunden von zwei Leuten, die wirklich das in der Universität damals als Problem hatten, dass sie immer bei der Lesung eingeschlafen sind. Deswegen haben sie diese Bonbons erfunden. Kein Scherz. Und das könnt ihr jetzt auch. Ihr geht auf abstas.de oder .com, egal. Und da gebt ihr dann bei der Bestellung ein den Code HYENE10. Und dann habt ihr 10% Rabatt auf die Artikel.
Geil.
Dann habe ich noch was. Die Abstimmung endet am 10. Dezember, der Tag, an dem Chris Geburtstag hat. Ich habe übrigens schon ein Geschenk für dich.
Nee.
Ja, aber kann ich dir erst nächste Woche geben.
Nicht schlimm.
Ne?
Ich liebe Geschenk.
10. Dezember um 23.59 Uhr. Also stimmt noch ab für eure Lieben und für eure Lieblingskämpferinnen und Kämpfer. Und wir werden es dann announcen, wenn es ansteht. Dann habe ich ja letztens gesagt, für Leute, die uns bewerten oder so,
ja,
dass du so eine geile sexy Stimme machst.
Okay.
Das Problem ist, ich sehe gar nicht, wer uns bewertet. Aber der liebe Anton hat eine 20-Euro-Spende bei Buy Me a Coffee.
Aus Tirol?
Weiß ich nicht, stand nur Anton gespendet. Und ich würde sagen, der Chris guckt jetzt einmal in die Kamera und macht einen geilen Gruß an den lieben Anton.
Anton, du verdammt geiles Stück DNA. Du bist doch derjenige Typ, ne, den alle Schwiegermütter geil finden. Und natürlich für ihre Töchter, ne? Oder für ihre diversen oder perversen, oder du weißt, was ich meine. Also, du bist schon ein ziemlich geiler Typ und du machst alles richtig. Und wie du mit deinem Geld so umgehst, ne? Das wissen wir hier sehr zu schätzen. Und ich denke auch, das wissen die Frauen auch zu schätzen.
Der Bass ist ziemlich geil von dem Mikro, ne?
Ja.
Oder?
Oh Mann. Mm. Oh yeah.
Okay, wir wollen nicht lange rumfackeln. Wir wollen heute zu dem Thema kommen. Kampfsport im Wandel der Zeit. Wie sich das Ganze so ein bisschen geändert hat. Und da du ja einen Tacken älter bist als ich, habe ich gedacht, kannst du mit Sicherheit ein bisschen mehr
aus dem Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen plaudern. So, mir ist der Name Nähkästchen nicht eingefallen. Und es kann eine kurze Diskussion sein. Es kann aber auch sein, dass wir philosophisch die ganzen Sachen so ein bisschen hinterfragen. Weil ich habe da so meine Theorie, woran es liegt, dass vereinzelte Kampfkünste oder Kampfsportarten heutzutage im Jahr 2023/24 nicht mehr so angesagt sind wie in den 70er, 80er, 90ern. Ob es an den Organisationen lag, ob es an der PR-Arbeit lag oder ob es vielleicht an diesen Traditionen lag, woran man sich so richtig festgelegt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, jetzt muss man natürlich auch den Break machen von der Kampfkunst. Das waren ja früher in der Regel Kampfkünste. Mhm. Also in meiner Jugend Kampfkünste, sprich hier so Karate, Hapkido.
Lass uns mal anfangen. Mhm. 70er Jahre habe ich jetzt mal so als Startpunkt genommen.
Ja,
okay. Ich bin 78 geboren. Ich habe von den 70er Jahren nur die letzten zwei Jahre mitbekommen und kann mich an nichts mehr erinnern. Aber in den 70er Jahren... Aber in den 70er Jahren habe ich mal in einem Buch gelesen, war Kickboxen, Boxen und Karate ganz angesagt. Und war, glaube ich, auch das einzigste.
Kickboxen so kam Mitte der 70er, wenn ich mich nicht irre, kam Mitte der 70er auf. Da hieß das noch Vollkontaktkarate oder Kontaktkarate. Mhm. Die Amerikaner waren da sehr weit vorne. Dann gab es dann wirklich da damals die WACO, die hieß dann damals aber noch nicht, die World All-Style Kickboxing Organization. Das hatte sich dann später der Name, also die Buchstaben sind gleich geblieben, aber die Bedeutung haben sich geändert. Das kann man auch so über so Typen hier wie Bill Wallace, Chuck Norris tatsächlich. Das waren so die ersten, die von Jean Ri, das war, glaube ich, ein Koreaner. Und der hat so so eine Schutzausrüstung aus so rotem Schaumstoff. Und die da mit so einer glänzenden Folie überzogen war, gemacht, die waren noch offen, da konnte man noch mit
die greifen. Handfläche waren offen und genau. Oben waren die drüber. Das gab's damals auch im Karate auch, bei genau. Dem Kumite.
Ja, genau. Ja, aber die waren schon dicker. Beim Kumite, die waren ja
so dünn. Wo du so mit den Fingern so reinschlüpfen konntest.
Ja, da konntest du einmal durchgreifen und der Daumen war frei. Also das war und der Daumen, da konnte rein. Und da hatten sie auch diese Fuß-Safeties halt, ne, die so diese Schuhe ohne Sohle. Mhm. Die hatten die dann erfunden gerade so oder waren gerade damit am Rumexperimentieren. Und dann war da Joe Louis zum Beispiel oder wie gesagt, hier, Bill Superfood Wallace und wie sie alle hießen.
Superfood Wallace.
Superfood, der Typ konnte ja.
Ach so, Food, ich dachte Superfood.
Nee, Superfood, der Typ hat mal in einer damaligen Karate-Revue, die ich mir damals als Kind gekauft habe, ne, geschrieben, so wenn man ihn fragt, was er so isst, so Sportlerernährung, ne, er hat immer sehr gerne Burger gegessen. Ne, also das war dann so.
Sein Ding.
Das war sein Ding, Burger halt. Ne. Und ja, und dann, die haben dann so eine Liga gegründet, die haben dann später gegen Europa gekämpft und dann kam das mit Georg F. Brückner, der hier Top Ten gegründet hat, die Firma, und Schutzausrüstung entwickelt hat und solche Geschichten. Das ging so, ich meine, so Mitte, Ende der 70er los. Aber vorher, wie gesagt, hat es so, was so arriviert war in der ganzen Geschichte, waren halt so, ich glaube, die Polizei oder Militär hat damals schon Jiu-Jitsu trainiert.
Japanisch. Ja, aber noch nicht öffentlich für alle.
Naja, nicht für alle. Aber es gab schon die eine oder andere Schule. Dann Kung-Fu-Schulen waren, Kung-Fu, Wushu, ne? Solche Geschichten, also super traditionell. Ne? Also das war schon alles sehr. Karate gab es schon, glaube ich, seit den 50ern. Judo und natürlich Taekwondo, Hapkido, diese, wo so asiatische Communities waren, da hat sich das natürlich von da aus so sternförmig verbreitet, die ganze Geschichte. Ich glaube, das war noch nicht mal so kommerziell irgendwie in irgendeiner Form. Das war dann schon eine Schule, aber die haben eigentlich nur für sich trainiert.
Wann hast du so ungefähr angefangen, wo du gesagt hast, jetzt mache ich Aktivkampfsport?
Was für ein Jahr? Wie gesagt, wo wir angefangen haben.
Uns nicht in der Garage
zu prügeln. Ich habe, glaube ich, 83 mit Taekwondo angefangen, okay. Ja.
Das heißt, in den 80ern, kommen wir jetzt von den 70ern auf die 80er, habe ich hier stehen Karate, Kung-Fu, Taekwondo.
Kickboxen.
Ja. Damals auch die Filme, so wie du es gerade gesagt hast, mit Chuck Norris und so, solche Sachen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in den 80ern auch mal für ein halbes Jahr beim Taekwondo angemeldet war. Und das war auch immer rammelvoll. Das war damals in den 80ern so ein richtiger Hype. Da gab es immer so entweder Karate oder Taekwondo.
Genau. Karate oder, ne? Taekwondo, genau. Und das hieß ja dann vom Taekwondo immer, die sind halt sehr gut mit den Beinen, ne? Was ja auch wirklich stimmt. Also wenn einer richtig gut Taekwondo kann, mit der Weste hier, gibt es, glaube ich, einmal ITF, glaube ich, Taekwondo oder WTF Taekwondo. Das eine ist mit Safeties tatsächlich, das haben wir gemacht damals. Also ist wie Kickboxen, nur im Gi an. Oder Dobok heißt das, glaube ich, im Taekwondo.
Nee, Dobok ist der Gi.
Ja, genau. Ja. Also, soll ich damit Gi oder Dobok? Ja. Ne? Hörst du mir nicht zu?
Doch, ich habe jetzt gerade, weil du gesagt hast, mit dieser Weste an, habe ich gedacht, du meinst diese blau-roten Adidas-Westen, die Vollschutzwesten.
Ja, die Westen, das ist dann, glaube ich, WTF oder so.
Ja, ne? Aber das hast du zum Beispiel im Karate nicht.
Ja, genau. Und das gab es halt so, ich weiß, ein Freund von mir, der damals hier im Breisgau, da in Freiburg die Ecke, hatte der da halt wo viele Universitäten waren, die nehmen immer so Essen oder so, oder Köln oder so, da hast du dann diese Kampfsportarten gehabt, weil
Universitätssport dann.
Ja, genau, da waren dann auch die entsprechenden Leute aus den entsprechenden Ländern, die da hingekommen sind. Mhm. Ja, und Boxen gab's ja jetzt schon immer, ne? Also Boxen gibt's ja gefühlt seit den Olympischen Spielen im alten Griechenland.
Aber
Boxen und Ringen, beiden olympischen Dinger, ne?
Wenn du jetzt nochmal so die Zeit reflektierst und dich an früher erinnerst, Haben die Leute das gemacht, um sich selbst zu verteidigen oder einfach nur, weil sie gedacht haben, ist mal ein geiler Sport?
Ja, die haben auch der Hintergrund, sich zu verteidigen mit einer Kampfsportart oder mit einer Kampfkunst, der ist immer gegeben. Wenn einer da hinkommt und sagt so, ich könnte ja auch Tennis spielen.
Ja, ja, aber es gehen ja manche in dem Karate, wir bleiben jetzt mal beim Karate. Wir gehen zum Karate und sagen, ich lerne Karate, um mich zu verteidigen.
Ja. Ja gut, wie gesagt.
Andere gehen hin und sagen, ich gehe zum Karate, weil ich möchte gerne diese alte japanische
Tradition. Man muss es halt unterscheiden. Habe ich einen Kampfsport oder eine Selbstverteidigung, die straßentauglich ist, oder eine Kampfkunst? Kampfkunst überträgt ja die alten Techniken und die alten Dinge, die wollen ja traditionell bleiben. Das ist ja auch korrekt. Und
da kommen wir gleich
zu. Das ist ja auch das Ziel davon, diese Tradition zu bewahren. Mhm. Und es gibt ja viele, also ich habe ja bei Wiki heute nochmal nachgelesen und Wikipedia sagt, im Kampfkunst ist das so, das ist nicht immer funktionell, das muss auch nicht so sein, sondern die wollen halt die Tradition bewahren. Das ist ein großer Posten in manchen Kampfkünsten.
So, wenn wir jetzt mal einen großen Sprung machen, um jetzt auf diese Tradition zurückzukommen, von den 90ern in den Nullerjahren, in den 90ern muss ich noch kurz hinzufügen, habe ich erst einmal Kontakt gehabt mit WT.
Ja, genau, da kam ja WT ganz groß aus.
Da kam ganz groß raus, da wollte jeder WT machen. Und dann kam eben in den Nullerjahren Krav Maga. Und dann sind wir jetzt im Jahr 2023, wo man sagen muss, MMA hat alles abgelöst.
Ja, MMA.
Ich glaub, und BJJ,
ja, solche Sachen. Also BJJ, Lucha Libre, diese Grappling-Geschichten. Die meisten Leute haben jetzt verstanden, wenn ich irgendwann auf dem Boden lande gegen jemand, der grabbeln kann. Oder auch umgekehrt, ich kann grabbeln, der andere nicht. Dann bist du nur noch ein Opfer. Also viel kannst du da nicht mehr machen. Kraft, wie gesagt, kannst du viel anwenden, ja, aber sobald, wenn ich dir deine Arme wegnehme, wenn ich dich Dings, dann wird es dann auch schwierig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne?
So, jetzt meine Frage an dich. Hat die Moderne die Tradition abgelöst? Oder ist es ein Fehler von den Leuten, die auf Tradition schwören und sagen, wir dürfen an diesem System nichts verändern? Wir hatten das schon so oft auch in Diskussionen mit Profiathleten, die, sagen wir mal, bei Olympia gestartet sind, die aus dem Judo kommen, aber dürfen nicht beim Sambo teilnehmen. Dass die sagen, wir bleiben wirklich nur traditionell. Mich interessiert nicht, was andere sagen. Wir bleiben in dieser Struktur. Und das ist so ein bisschen veraltet dann.
Ich glaube tatsächlich, das hat mit dem Sambo und wenn ich ein Olympionike bin, der vom Deutschen Sportbund unterstützt wird oder vom deutschen Staat unterstützt wird, dass die einfach nicht wollen, dass du dich woanders verletzt. Das ist genauso, wenn ich jetzt einen Fußballspieler habe, der kann am Wochenende nicht hergehen und MMA kämpfen. Oder American Football spielen. Der ist da nicht versichert. Der stellt ja für sein, ist ein Profisportler. Und man muss ja ein Olympia, auch wenn die nicht wie Profis bezahlt werden, leider, aber ein Olympiateilnehmer ist in dem Moment.
Aber das entscheidet nicht der Staat, sondern das ist in dem momentan, ist das die Organisation.
Der Verband,
der Judo-Verband.
Hat vielleicht, ich habe da keinen so tiefen Einblick drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Verband auch seine Vorgaben hat.
Und frage ich mich, warum?
Ja, wenn, habe ich dir gerade gesagt.
Nee, nicht wegen der Verletzung. Ich kann mich auch verletzen, wenn ich im Studio gehe und Kraft aufbaue für den nächsten Wettkampf.
Wenn ich einen Wettkampf mache, ist die Verletzungsgefahr höher, als wenn ich trainiere. Das ist doch wohl ganz klar. Wenn ich in den Wettkampf gehe und dann wie gesagt, dann gebe ich noch ein Stückchen mehr, da ist noch Adrenalin und der andere nimmt vielleicht gar keine Rücksicht, wo ich im Training sagen kann, pass auf, ich habe nächste Woche oder in 3 Wochen Olympiade, ich muss hier locker gehen lassen, je nach Trainingspartner. Das ist mit Sicherheit eine Geschichte. Und in den traditionellen Kampfkünsten muss ich jetzt sagen, da muss ich auseinanderklamüsern. Kommst du jetzt dahin und der Typ sagt, ja, mit dem Schlag hier hau ich alles kaputt. Ich kann das jetzt bei dir nicht machen, weil sonst stirbst du. So Spinner gibt's ja auch. Oder du sagst einfach, nee, wir machen jetzt hier traditionelles Ding, weil wir eben diese Geschichte mit der Tradition und so einfach hier hochhalten, weil wir das gut finden, weil wir es geil finden, weil wir es schon immer so gemacht haben.
Ist ja auch in Ordnung, aber man darf sich dann nicht wundern, dass die meisten Jugendlichen oder jüngeren Leute sagen, warum soll ich Karate trainieren, wenn ich MMA trainieren kann? Verstehst du? Es gibt eine bestimmte Gruppe.
Es war schon immer zielgruppenorientiert.
Aber damals gab es noch nicht diese neue Kampfsportart wie MMA.
Ja, aber dann kam von mir aus, statt Taekwondo kam Hapkido auf einmal auf den Markt. Oder Aikido kam auf einmal, wo auf einmal die Leute, wo ein kleiner alter Mann große, starke Männer durch die Gegend geschmissen hat, indem er einfach den Daumen verdreht hat bei denen oder so. Und dann sagst du, boah, hab ich Bock drauf zu lernen. Ich glaube, das ist dem geschuldet, worauf ich Bock habe. Habe ich Bock, jetzt einen weißen Anzug zu tragen? Manche gehen dahin und sagen, boah, ich bin dem weißen Anzug, finde ich geil. Wollte ich immer mal machen. Ist so ein Fetisch von mir.
Ja, aber das sind Leute, die dann wirklich so ein bisschen mehr die Traditionelle suchen.
Ja, es gibt's ja. Wie gesagt, das ist zielgruppenorientiert. Gehen manche dahin, die sagen, nö, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich habe Bock drauf auf einen Typen, der mit dem Knüppel rumrennt und mir ab und zu mal eine reinschenkel.
Ja, pass auf, ich muss halt anders erklären, damit du meinen Gedankengang verstehst. Da verstehe ich auch alles. Es gibt Leute, die lieben, wir hatten das bei der letzten Folge, glaube ich, auch. Es gibt Leute, die lieben die traditionelle Schiene. Es gibt Leute, die lieben das, was wir letztens hatten mit dem Kendo-Ding. Aber ich bekomme aber auch mit, ich kenne zum Beispiel jemanden, ich weiß nicht, wie viel ein Schwarzgurt der hat, der ist seit über 30, 40 Jahren sitzt der in einem, auch wieder, wir haben momentan sehr viel, sind sehr karatelastig, tut mir leid, aber der sitzt in einem Verein und wundert sich, warum die von den Kindern, von den Jugendlichen keinen Zuwachs mehr haben. Und er sagte mir auch selber, auch sein Sohn ist auch Trainer, auch im vierten, fünften Dan, und er sagte selber, es wird immer, immer weniger, weil die, die entweder mal zum Probetraining kommen, dann enttäuscht sind, weil sie wirklich das aus dem Fernsehen sehen, und dieses MMA ist halt neu. Das hattest du in den anderen, in den 70ern, 80er, 90er Jahren nicht. Das waren alles etablierte Kampfsportarten, die es seit Hunderten von Jahren gibt.
Jetzt muss man ja sagen, MMA gibt es jetzt auch seit der Mitte der 90er. Also das ist jetzt auch nicht mehr so neu.
Ja, ja? Aber du verstehst, was ich meine. Es ist jetzt keine 300 Jahre alt.
Ja, oder so. Ja, aber es ist doch eine andere Geschichte. Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt stylische UFC-Klamotten anziehen, mir diese stylischen Handschuhe anziehen und mich mit...
Das ist der Lifestyle. Und darauf will ich jetzt hinaus.
Ja, das ist der Lifestyle.
Das ist der Lifestyle. Ja. Und das meine ich jetzt mit der Moderne. Aber jetzt, löst die Moderne die Tradition ab?
Ja, das sollte eigentlich immer so sein. Das, sag mal so, die ersetzt das ja nicht, sondern die löst das ab. Als gerade jetzt als Zeitgeist, als Lifestyle, der ja auch nicht ewig anhält. Hm. So, als Lifestyle-Ding, als Lifestyle-Produkt, so wie, weiß ich nicht, wie ein iPhone oder irgendwie so ein Kram, ne? Ist das gerade jetzt gerade hip, ist gerade in. So wie Hochwasserhosen, ne? Ist jetzt gerade in, muss ja nicht immer bleiben. Ist eine Mode, die kommt, aber auch wieder geht. MMA bedient ja eine ganz andere Sparte von Menschen. So, wenn ich jetzt dieses Traditionelle will und ich will dieses Disziplin haben, dann habe ich ja was vor, dann habe ich ja eine Idee davon und gehe dann dahin. Ich glaube nicht, das sind die wenigsten 14, 15, 16-Jährigen, die jetzt sagen, oh, ich gehe zum Karate, weil das, dieses ganze Rumgestehe da in die Luft gehauen, finde ich total geil. Gibt es mit Sicherheit auch, wenn jetzt der Vater Karate gemacht hat und so, du hast es so weitergegeben. Aber du musst es halt anders aufbauen dann, das Training. Dann ist es so wie Bas Rutten und Schossen.
Karate Combat, ganz genau.
Karate Combat.
So, und da muss ich auch nochmal meine Props geben, weil die haben es verstanden, die haben so ein bisschen wieder Karate, so ein bisschen wieder auf die Karte gebracht.
Ja, voll, und ein bisschen, richtig gut.
Richtig gut. Und wenn du dir jetzt Karate Combat anguckst, es sind schon ein paar Sachen bei, wo ich sage, weiß nicht, muss man jetzt nicht machen. Ist schon auch so ein bisschen MMA-lastig. Halt ein anderer Pit, ist halt viereckig, ne, mit den Seiten so ein bisschen abgeschrägt.
Du musst ja was anderes bieten, ne?
So, da denke ich mir, ich weiß ja nicht, wer oben in diesen gehobene Reihe sitzt, sagen wir mal jetzt im Judo-Verband oder im Kickboxen oder was weiß ich, dass die sagen, wir müssen mal das Ganze so ein bisschen auf ein anderes Level bringen, mal ein bisschen bunter werden lassen. Wir können bei dem Traditionellen bleiben, aber wir können auch mal eine andere Schiene fahren, um den jungen Leuten auch nochmal zu zeigen, ey, guck mal, es gibt doch noch Judo, es gibt doch noch Karate, sag mal schnell.
Taekwondo.
Kickboxen oder
ja,
so.
Ja. Ja, das gibt's ja alles. Und wie gesagt, du bedienst ja deine Sparten. Ich glaube, das ist auch dann immer so, wo habe ich jetzt einen Verein zum Beispiel, der erfolgreich ist, weißt du? Ich habe jetzt hier einen Verein, der erfolgreich ist, sagen wir mal im Taekwondo, wo der andauert, Bottrop hat zum Beispiel, ist sehr erfolgreich im Judo. Frauen-Judo ist in Bottrop richtig stark. Oder nimm mal, damals war, glaube ich, Gladbeck hier in der Ecke, da hat dieser Ochi. Genau. Der war ja Bundestrainer.
Ochi war zum Beispiel
Hideo Ochi, genau.
Bei dem, der war, glaube ich, der Oberste bei uns im Verein.
Ja, guck mal. Und,
wo ich den dreifachen Vereinsmeister war.
Okay, dreifacher Vereinsmeister. Und wenn jetzt zum Beispiel dann aus ganz Deutschland Leute da hinkommen, um da zu trainieren, und ich habe da ein Trainingszentrum, sagen wir, das ist das Bundesleistungszentrum. Du gehst doch jetzt lieber in ein Bundesleistungszentrum trainieren, als in so einem kleinen Pupsverein irgendwo um die Ecke.
Ja.
Was gar nichts über die Qualität oder so aussagt. Aber das, ey, Bundesleistungszentrum, Training wird der gleiche sein. Ne, du kannst, ein Schlag ist ein Schlag und ein Tritt ist ein Tritt.
Verstehe ich. Aber verstehst du auch, was ich meine, warum einige Vereine überlegen oder die Frage im Raum stellen oder sich wundern, warum sie zu wenig Zuwachs bekommen?
Ja, verstehe ich. Und weißt du warum? Ja. Weil es im Allgemeinen so eine Vereinsmüdigkeit gibt.
Diese Sporthallen zu gehen,
überhaupt in Hallen zu trainieren.
Also, das meine
oder
ich
beziehungsweise
auch.
Auf dem Fußballplatz. Ne, also die Leute hier haben doch alle Nachwuchs sorgen. Und wenn alle dann über Zuwanderung meckern und sich ärgern, die Leute, die Fußball spielen, und ich war letztens Knaben im Spiel, und dann ist es halt gut gemischt, ne? Und das heißt, besser für Integration, besser geht's nicht, ne? Mhm. Und du bist sofort in der Gruppe drin und so, alles toll. Aber man sieht schon, die meisten packen ihre Blagen halt in den Watte und sagen, boah, es ist 6 Grad und Regen, da geht der mir nicht Fußball spielen, der Kleine, vielleicht erkältet sie sich noch. Mhm. Weißt du, in der Generation, wie die Mütter mitgehen in der Grundschule, in die Klasse reingehen, sich noch auf den Stuhl setzen und den Stuhl anwärmen, damit die Kleine nicht friert, ja, ja. Weißt du?
Und draußen läuft der Wagen noch warm.
Genau, so ungefähr. Oder ich gehe eine halbe Stunde vorher raus, dass die Karre warm laufen, damit der Kleine auf dem Weg noch nicht. Ja, ja. Ey, so Helikopter-Geschiss. Und so grundsätzlich sind die Leute nicht mehr bereit. Ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der in der Yoga-Schule hat. Er sagt, ich verkaufe viel mehr Zehnerkarten als Abos, als die Leute sich anmelden. Weil es ist dieses Unverbindliche. Die wollen sich alle nicht mehr verbindlich.
Ach, so meinst du das? Ich habe das jetzt ganz anders gemeint. Siehst du, jetzt nehme ich den High Five zurück. Ich habe gedacht, die sind vereinsmüde, weil die keinen Bock mehr haben, in so eine gewöhnliche Sporthalle zu gehen, auf so einem gewöhnlichen
Gymnastik. Das kommt noch dazu.
Ich war ja noch gar nicht fertig. Okay, dann gilt der High Five doch noch mal.
Also, ich war ja noch gar nicht fertig. Ja, okay. Aber erstmal hast du dann, wie gesagt, hast du erstmal diese Vereinsmüdigkeit. So, dann kommst du in so eine, wo wir damals beim Rot-Weiß-Bur hier trainiert haben, ne, oder BCR, dann ist das normale Turnhalle gewesen, das ist normale Schule gewesen, so, dann war es Geräte aufbauen, alle die ganzen Arme aufbauen, Sandsäcke, der ganze Schiff, Ring aufbauen, zack, 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 nachher alles wieder abbauen. Alles in Gemeinschaftsarbeit, war immer so ein paar Arschgeigen dabei, die sich vorher weggesneakt haben, oh, nee, ich muss weg, gibt heute Abendessen. Und, und dann, das ist ja das, was ich jetzt gehört habe, auch dann teilweise, wenn Leute zu uns kommen, ja, ich war dann auch woanders trainieren oder ja, dann war das so eine Turnhalle, da musste man vorher Matten auslegen, ist alles voll scheiße, und dann hatten sie nur 3 Sandsäcke und nicht, ja, und nicht genau. So wie ihr
oder 10 überhaupt Stück. Keine.
Weißt du so?
So wie bei uns.
Und dann denke ich so, ja, ich muss das alles nicht haben, ich muss auch keine Pratzen haben, ich kann Dutch-Style trainieren, nur mit Pads an und dann solche Geschichten. Und aber die Leute, das ist so, die gucken ja, sich, aber du guckst dir Internetauftritte an von den Riesendings, guckst dir Instagram an, wo du nur super tolle Vereine siehst, mega smoothe Matten, die alles abkommen, die dich noch auffangen, wenn du fällst.
Ja, aber du gehst da gerne trainieren. Ja. Ich verstehe die Leute, ich kann die voll und ganz verstehen.
Ja, wenn ich aber, dann muss ich aber das in Kauf nehmen und sagen, muss ich vielleicht so und so weit fahren, ne? Und ist vielleicht gar nicht das, was ich will, sondern nur das Ambiente stimmt.
Ja, oder?
Kommt der, gehört der viel mehr dazu, gehörst du, ich brauche einen super Lehrer. Und super Trainer. So, und ich brauche einen super, super Kreis um mich rum und Leute, die mit mir trainieren. Wenn da dazu noch eine schöne Halle kommt, so wie bei uns, ist natürlich klar.
Und das ist genau meine Theorie, deswegen habe ich dir den High Five jetzt gerade da zweimal gegeben. Das ist genau meine Theorie, weil du hast als Elternteil, ich sehe das immer auch noch so aus der Sicht eines Elternteils, als meine Kinder noch BJJ gemacht haben, sind wir nach Bottrop gefahren, ins Kings Gym, schöne Grüße. Und die hatten eine Bar, du konntest dich hinsetzen, du konntest auf deine Kinder warten, Kaffee trinken, hast dich mit anderen unterhalten. Und vor allem wurde es sogar innerlich noch sogar ein bisschen geil, wenn du gesehen hast, boah, guck mal, die kann hier trainieren, ich glaube, ich mache das auch. Weißt du, ja, ich habe so viele Eltern kennengelernt, die da saßen, die gesagt haben, boah, ich habe mal früher geboxt, ey, ich hätte jetzt auch mal wieder richtig zu boxen, da unten ist ein Ring, melde dich an. Ja. So, anders wiederum, ich krieg's ja mit, jede Woche bei uns in dieser scheiß städtischen Halle, wenn die Leute da hinkommen und warten im Flur oder im Auto oder fahren nochmal um den Block, um die Kinder dann abzuholen.
Yeah.
Und wir haben nichts wie Boxsäcke, weil wir dürfen nichts irgendwie an die Wände hängen oder so. Yeah. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und ich glaube, dass das auch nie wieder zurückgeht, denn der Erste hat angefangen mit einem eigenen Gym. Viele haben nachgezogen. Und ich glaube, dass die nicht nur einen Schritt, sondern 100 Schritte den anderen voraus.
Ja, nee, das ist ja auch eine Entwicklung über Jahre. Das hat ja in den Mitte, Ende der 80er waren wir ja auch in vielen Schulen, wo schon Leute eigene Schulen hatten. Also die hatten Ring, die hatten Boxsäcke, da kamst du auch rein, wie so ein Kind in so einem Bonbonladen. Oh, geil, ja, weil wir ja auch in der Halle von der Polizei trainiert haben. Ne? Da war auch nichts da. Konnten wir, glaube ich, einen Sandsack aufhängen an diesen Ringen, die von der Decke gegangen haben, weißt du?
Die schwingen komplett die ganze Zeit.
Genau. Und das war dann halt so. Du hast dann auch im Barfuß auf Hallenboden trainiert. Ne? War nichts mit Matten oder so. Also die Zeiten waren noch andere. Jetzt mittlerweile war ja früher alles ehrenamtlich und vereinsmäßig, Vereinsgeschichten. Dann war der Vereinsbeitrag aber auch nur 3,50 €.
Ja, ja.
Ne, 3 Euro, ich glaube, ich habe fürs Boxen irgendwie 7 Euro im Monat bezahlt, da kriegst du heute nicht mal eine Stunde für. Ne? Also man muss ja auch sehen, die Zeiten haben sich geändert, die Kosten für solche Geschichten. Und
erzähl mal weiter.
Dann ist es was natürlich was anderes. Ne? Und ich finde, das ist eine Entwicklung, das ist eine Evolution einfach in dieser ganzen Geschichte. Und du kannst natürlich in so eine ranzige Halle gehen und da trainieren und du kannst da auch gut trainieren. Ich würde da nie was gegen sagen, da sind wirklich gute Leute am Start. Und ich sag, probiert das aus. Und wenn dir die Leute dann passen, ab einem gewissen Alter, dann ist dir das wichtiger als, sagen wir mal jetzt, als wenn du da so Ausrüstungsnazis hast, die alles haben. Mhm. Ne? Und dann steht alles rum und der ganze Scheiß wird alles nicht benutzt.
Du hast gerade von Evolution gesprochen. Wir befinden uns ja mitten in der Evolution. Seit Beginn der Evolution. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal so im Kampfsportsektor bleiben, das, was am effektivsten ist, sind wir wirklich alle auf, glaube ich, einer Meinung, ist ja wirklich momentan, ob es Luta Livre, BJJ ist oder MMA, dieser, wie soll ich das am besten sagen, so ein Hybrid, ja. MMA, dass der wirklich alles abdeckt. Was kommt nach MMA? Ich glaube, da kann nichts mehr kommen. Das ist so wie beim iPhone. Es wird nicht mehr besser, oder?
Es kam ja immer was anderes. Ne?
Ja, es wird kam, noch ein bisschen
es kam immer, es kam ja immer was anderes.
Was soll jetzt anderes kommen?
Nimm mal die Grundzüge an, zum Beispiel Luta Livre zum Beispiel, als es noch kein MMA gab. Luta Livre gab es ja auch immer, dann hieß er Vale Tudo. Dann gab es halt, auch mit Laschen, ne, und Treten und so. Die haben das meistens benutzt, um eben die Entfernung kurz zu überbrücken, um dann reinzugehen und den anderen am Boden frisch zu machen. Gracies haben das auch gemacht, dieser legendäre Kick immer zu den Oberschenkeln, zu den Knien. Einfach um die, um da zu überbrücken, die Entfernung zu überbrücken, rein, Rücken holen, abwürgen. Im besten Fall. Jiu-Jitsu hat immer Schläge, Würfe, Tritte gehabt oder so. Das gab's ja schon alles. Das wurde nur halt nicht so. Combat Jiu-Jitsu.
Ist gerade geil.
Combat Jiu-Jitsu ist gerade.
Finde ich sogar noch geiler als normales.
Combat Jiu-Jitsu ist gerade in Spanien, da in auf Fuerte, wo ich dann ab und zu bin, Kanaren.
Was mal da?
Ich bin nach 3 Stunden im Wasser meistens so platt, ne, und ich habe keine Lust, mich da wegfrühstücken zu lassen.
Ja, vor allem ist das jetzt mal ein ganz anderes. Jetzt ist mit Schläge, ne?
Ja, aber das Ground and Pound ist mir nicht fremd.
Ja?
Ja.
Nein, dass es dir nicht fremd ist schon, aber ist beim Combat Jiu-Jitsu nicht ganz anderes Terrain?
Nee.
Könntest du sofort von Null auf einsteigen?
Klar.
Ja?
Kein Ding. Muss ja regeln natürlich, ne? Manche Dinge werden
ja, nicht. Ja, da meine ich ja mit den Regeln.
Ja, manche Dinge werden nicht erlaubt sein. Ne? Also ich müsste sich dann.
Nase beißen und so.
Nein, das ist dann. Oh.
Jetzt kommt natürlich der eine Klugscheißer hier um die Ecke und sagt: Ja, MMA gab es damals, Pankration im alten Griechenland schon.
Ja.
Es geht darum, MMA hat sich ja richtig verfeinert, wenn man sieht. Wenn man UFC 1 sieht und UFC, was sind wir jetzt? 296 oder 97, keine Ahnung. Wenn man die Unterschiede sieht, ist ja schon wirklich.
257, glaube ich.
Nein.
Nicht?
Nein, wir sind kurz vor 300.
Ja.
Wenn man jetzt so die Unterschiede sieht, es hat sich ja schon verfeinert, auch was das Training angeht. Da kannst du ja jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr drüber erzählen.
Ja, du musst ja damals die Anfänge vom MMA, wo es rauskam, UFC oder wie die ganzen Dings, diese Free-Fight-Geschichten. Da war ja wirklich dann ein Boxer, der sich ein bisschen was Ringen drauf geschafft hat, ein Ringer, der sich ein bisschen was boxerisch drauf geschafft hat. Bestenfalls noch Thai-Boxen dabei mit solchen Geschichten, weil Thai-Boxen ja auch schon Clinch beinhaltete. Mhm. Das heißt, die waren ja nicht so ganz fremd, irgendwelche Hebel und Würfe einzusetzen. Hast einen Judoka gehabt, der ein bisschen sich mit Kickboxen beschäftigt hat. Und dann war das halt so ein Gemisch. Und du bleibst aber immer eigentlich in deinem Ding, was du so kannst. Heutige MMA-Sportler wachsen komplett im MMA auf.
Das meine ich.
Ne, die sind von vorne
sich etabliert.
Ja, das ist ein vollwertiger Sport geworden. Vorher war es einfach nur, wir mischen mal einfach alles zusammen, das ist so, wie Stefan und ich auch angefangen haben. Ne? Stefan, Luta Livre, ich Thai-Boxen. Ich sage, lass uns den Kickboxen, lass uns das Ding mal zusammen machen irgendwie. Ne? Mhm. Und dann ist das halt so entstanden. Und mittlerweile müssen wir dann so Dinge sehen, das ist alles viel feiner, viel filigraner geworden. Wenn man natürlich in einem Kontaktsport von filigran sprechen kann, aber ich sehe schon so Dinge, es werden immer noch Leute geben, die sagen, ich bin lieber auf dem Boden mit dir oder ich bleib lieber im Stand-up oder so. Aber guck mal, eine ganze Zeit lang haben nur Ringer dominiert, dann ging es nur auf dem Boden ständig. Dann wieder die Striker hier so, Chuck Liddell, der Iceman und solche Geschichten, super erfolgreich, Tito Ortiz. Und dann kam auf einmal wieder die BJJler, die besser waren und jetzt ist das wieder im Moment ja, ich glaube, 60, 40, wo die ganze Geschichte im Stand eher stattfindet und sich auch nicht geballert wird, so Justin Gaethje und wie sie alle heißen, ja. Frankie Edgar und andere ganzen Jungs da, die wirklich, wirklich gut sind.
Ja, ich finde
es. Immer der kompletteste Kämpfer, wie immer alle sagt, oder Dana White auch behauptet, so, das ist einfach wahrscheinlich John Jones im Moment. So wie früher George St. Pierre halt.
Den magst du gern, ne? John Jones. Ist für dich der Beste, oder?
Ich mag ihn, würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich rein aus sportlicher Sicht sehe, ist das schon, dieser Typ eine völlige Maschine. Mhm. Das ist eine komplette Maschine, er baut jeden auseinander. Und zwar jedes Mal mit dem richtigen Gameplan. Er hat den besten Trainer, meiner Meinung nach, John Wink und hier Greg Jackson. Winkle John oder so heißt der, glaube ich, der Typ. Sind schon richtig, richtig gute Trainer. Also, der war ja mal ganz weg vom Fenster. Ne? Die ganzen Kokain.
Doping,
Kokain, was weiß ich nicht noch alles. Ne? Haschisch geraucht und solche Dinge. Ganz gefährlich.
Mein Gott, einen auf der Lippe legen, ist schadet nicht. Aber trotzdem, ich muss jetzt nochmal zurückkommen. Glaubst du, dass noch was nach MMA folgt?
Ja, wahrscheinlich.
10, 20, 30 Jahre später noch?
Ja, mit Sicherheit.
Heckler und Koch oder was?
Nein, hast du diese Geschichte mal gesehen, wo diese Vollschutzanzüge anhaben, wie bei wie in so einem Film, die sehen so ein bisschen aus wie so Roboter und können dann Vollkontakt auf sich reindreschen mit Schwertern und Waffen und so. Das könnte für mich das nächste. Das ist, glaube ich, für mich das nächste so Buhurt-mäßig, nur wahrscheinlich mit so ganz modernen Dingern an, weißt du, so.
Joe Rogan hat mal gesagt, für ihn wäre es das Allerbeste, wenn du MMA-Regeln hast, aber dann auf einem offenen Feld. Also gar nicht mit Wände, sondern wirklich, sagen wir mal, auf dem Fußballfeld offen.
Ja, der Sinn ergibt sich mir jetzt nicht tatsächlich.
Dass du keine Beschränkung hast.
Ja, aber du, was ist los? Wenn ich eine gute Ringkontrolle habe, ne, dann kann ich den Ring mithalten. So ein scheiß Cage ist echt groß. Ey.
Ja, klar.
Und ich finde,
aber trotzdem landen die immer an der Wand.
Ja, ich finde
zum Teil.
Das ist ja nicht immer ein Nachteil, weder für den Angreifenden noch für den Verteidigenden. Ne? Die einen sind sehr gut im Verteidigen, können sich sehr gut ausruhen an der Wand. Derjenige, der angreift, muss die ganze Zeit arbeiten. Ne? Und zwar hart arbeiten, um nicht am Cage zu halten. Die Frage ist halt, wie sehr du dann auch ausgast. Ne? Das wären die Leute, die jetzt mal 3x5 Minuten gekämpft haben. Ne? Dieses Wrestlen am Cage, wenn wir das trainieren, das ist schon mächtig anstrengend.
Aber jetzt gerade, wo du das gesagt hast, mit Waffen, das ist gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so verkehrt. Dass du halt die MMA-Regeln oder deine Kampfsportart, die du für richtig hältst, die du am besten beherrschst, nutzt, plus du darfst im Vollschutzanzug eine Waffe deiner Wahl mitnehmen. Mit Entwaffnen allem drum und dran.
Ja,
so wie die Gladiatoren.
Früher. Ja, also erstmal, man sieht ja erstmal so am Bare-Knuckle-Boxing oder so, ne, Bare-Knuckle-MMA, was es gibt, dass erst immer solche Dinge, erstmal die Schutzausrüstung immer weiter fällt. Ist ja beim MMA auch passiert. Also erst gab es dann noch Schienbeinschoner und dicke Handschuhe, dann immer dünnere Handschuhe. Dann fällt dann eventuell mal, die Handschuhe kommen mal komplett weg wieder. Dann bist du halt wieder wie Anfang der 90er.
Aber brauchen wir Bare-Knuckle?
Nein. Meiner Meinung nach nicht.
Meiner Meinung nach auch nicht.
Das ist ein anderes Boxen, sind wir uns einig, weil du nicht so viele Trefferflächen und nicht so viele Treffer fressen kannst davon und du hast halt keine dicken Handschuhe, um dich zu schützen.
Ja, vor allem ist irgendwann die Hand auch durch.
Die Technik ist anders. Die Hände sind dafür nicht gemacht. Das ist einfach so. Also ich verurteile das nicht. Da wird halt viel geblutet, was ich jetzt auch nicht so besonders geil finde. Ey, das muss jeder für sich selbst erfinden. Und dann irgendwann wird dann wieder aufgerüstet, dann gibt wieder eine dicke Rüstung an und dann gibt's wahrscheinlich hier mit irgendwelchen Schwertern, Äxten oder dergleichen und dann wird da die Ausrüstung wahrscheinlich auch immer weiter fallen und dann bist du dann später wieder zurück im alten Rom bei Gladiatoren kämpfen wahrscheinlich, keine Ahnung.
Also ich finde es extrem geil. Ich finde auch extrem geil, dass sehr viele Kampfsportarten auch so aus den asiatischen Ländern kommen. Ne? Gerade Japan, ne? diese kleine Insel, was die alles so hervorgebracht hat. Ne?
Ich guck grad
ist schon Wahnsinn. Ne?
Ich gucke gerade so eine Netflix-Serie über Samurai. So 6 Folgen, so kurze Folgen.
Die Geschichte. Ach, hast du doch Netflix wieder?
Ich hab immer so eine 25-Euro-Karte gekauft. Ja. Läuft jetzt übrigens aus am, ich glaube, morgen.
Ja, dann guck mal, pass mal auf, Leute. Also. Der Chris hat am 10. Dezember Geburtstag und wir haben bald Weihnachten. Also wenn er mal wirklich was Geiles machen wollt, dann schickt ihm doch mal eine Guthabenkarte von Netflix.
Ah, das muss nicht sein. Aber das wär super.
Kontaktiert mich mal.
Super, kriegen wir hin. Super nett, muss aber nicht sein, tatsächlich.
Es gibt nämlich noch sehr geile Serien und Filme auf Netflix, die er sehen muss. Zum Beispiel die Sumo-Serie, absolut immer noch mein Highlight.
Da muss ich mir auch noch mal reinziehen. Vielleicht hole ich mir so eine Karte noch.
Ja, warte erstmal ab. Vielleicht ist ja netter dabei.
Knickknack. Auf jeden Fall mit den Samurai. Ja, die Notwendigkeit war da, ne? Das ist so wie eine Moderne, so wie Diktaturen das machen, ne? Also erst die Leute entwaffnen, ne? Also Waffengesetze immer so weiter verschärfen, entwaffnen, haben die dann auch gemacht. Dann ist dann Kobudo entstanden, sprich hier mit aus dem Dreschflegel dann Nunchaku entstanden, mhm, und Tonfas und solche Geschichten, weil die keine Waffen tragen durften. Das wird in der Serie auch thematisiert so, ne, wo halt jeder die Waffen abgeben musste. Es waren damals nämlich nicht Samurai die einzigen, die Schwerter tragen durften, sondern auch der Mob und der Pöbel. Ne? Mhm. Nicht so schöne wahrscheinlich, aber... Ja, bei den Asiaten war das wohl gang und gäbe. So, ich glaube, so von der Kultur her alleine, dass die sich halt mit Kampfsportarten und so beschäftigen. Und ey, der Buddhismus spielt da eine große Rolle, weil das ja am Anfang ja auch aus irgendwelchen Tierbewegungen, Meditation und dergleichen entstanden ist.
Mhm. Samurai ist für mich immer noch absolute.
Ich finde das schon krass.
Wir haben uns, glaube ich, schon mal ganz kurz unterhalten über diese Samurai-Videos, wo die so hardcore, da war der Thorsten Klang mal, glaube ich, noch hier. Ja. Also wenn da mal einer einen Link hat zu irgendeinem so Video, wo es da so Wettbewerbe gibt im japanischen Raum, würde ich mir gern mal angucken.
Also ich habe das schon mal gesehen und dann haben die ja diese riesenlangen Speere. Ne? Mhm. Also Naginata ist ja jetzt relativ kleiner Speer, mhm, aber die hatten bestimmt das Ding bald 3 Meter lang oder so, hat er versucht.
Hättest du nicht auf sowas mal Bock?
Ich habe immer Bock auf sowas.
So, also irgendwie speziell Katana oder irgendwie sowas?
Also so Schwert ziehen und so ein Kram?
Ey, ohne Scheiß, ne? Als ich damals beim Kendo war, mhm, und ich hatte da mit dem Meister so ein bisschen am Anfang so ein bisschen zu tun gehabt.
Meister?
Ja. Die heißen anders, habe ich schon wieder vergessen. Guck mal.
Sensei.
Du glaubst gar nicht, wie schnell die mit den Dingern sind. Du hast ja einmal diese Katas auch beim Kendo, wo ja, du diese... Katanas hast, ne? Und dann gibt es ja dieses Jaido und dann gibt es ja noch andere Richtungen, Stilarten. Aber diese Kunst des Schwertziehens, ey, unterschätzt das nicht. Auch wie man das Schwert hält und die Bewegung nach vorne. Ich habe ihn dann ja mal wirklich mal gefragt. Ich sage, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt auf dich zugerannt komme mit dem Katana? Na, mach doch. Und dann bin ich mit ihm so ein bisschen, nicht mit Volldampf, aber ich bin auf ihn zu. Eine minimale Bewegung mit dem Handgelenk, ich habe keine Chance gehabt. Der Schnitt war direkt hier vorne auf meine Stirn, einmal längs drüber.
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Also ich habe öfter mit meinem Algorithmus angezeigt, hier so, wenn also Schwert ziehen, ne? Mhm. Und dann auch hier so Katas mit dem Schwert oder so, ne? Ah, ist schon krass.
Schon geil.
Ist schon krass.
Aber da ist Körperbeherrschung
pur, ne? Also damals hier Jean Frenette, kannst du dich vielleicht dran erinnern, so ein Typ, ein Kanadier, der hat
Erzähler nicht.
Er wohnt hier in der Straße, oder? Jean Frenette aus Kanada, der hat dann einen Auftritt auch bei der WM 94 in...
Italien. Nee, 90 war Italien.
Bei der Vaco.
Ach so.
Kickbox-WM. Da gab es dann erst mal auch Formen. Da war dann Jean Frenette auch aus Kanada. Und die Amerikaner haben natürlich alles komplett abgezogen. Ne? Und hat er mit dem Stock gemacht. Und dann auch ohne. Diese Kata, die er gelaufen hat, der konnte so quasi... so in die Luft treten quer und dann hat er sich einmal gedreht und hat 1000 Mal so in die Luft getreten.
Ach, meinst du so dieses Tricking, was die auch so machen?
Ja, genau. Und der hat dann auch später einen Auftritt gehabt in Police Academy.
Ja?
Ja.
Eins?
War schon so zwei.
Was hat er da gemacht? Oder?
Ja, hat dann, wo die dann Selbstverteidigungsausbildung da gemacht haben,
ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ja. Ich kann mich jetzt daran erinnern, weil ich den live gesehen habe, den Typen, war mega begeistert, weil der war auch noch lustig dabei, mit dem Stock so, also Bein abzieht, und so, das war schon ziemlich cool, ja.
Also sowas, da hast du mich sofort, gerade wenn es ums Katana geht, ums Schwert. Aber dann darf es auch nicht in eine Sporthalle sein, da sind wir jetzt gerade wieder beim Anfang. Das muss schon wirklich sein, so, ich glaube in Herne, den Kollegen hatte ich auch schon mal zu Gast, die haben richtig schönes Dojo mit einem japanischen Eingang und innen drin alles mit Holz und dann wird da meditiert und so. Genau so muss das sein. Schön Holzboden.
Ja, sag mal so, in so einer Ambiente, guck mal, ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe meine Bulgarian Bags zu Hause, Kettlebells, Hanteln und. Trainieren tue ich aber tatsächlich im Sportstudio, weil das Ambiente einfach geiler ist. Mhm. Ich gehe da hin und sag so, jetzt bin ich hier, dann konzentriere ich mich auch anders. Wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich so, ach, ich muss vielleicht nochmal das machen, ich muss vielleicht nochmal, ach, die Wäsche muss aufgehängt werden. Weißt du, so ungefähr.
Blick aufs Handy.
Genau, Blick aufs Handy passiert dir beim Training nicht.
Nee.
Wenn ich in der Halle bin, ist das was anderes.
Ja.
Und deshalb sage ich immer, du kannst dir die geilsten Geräte holen, wenn du nicht deinen Fitnessraum einrichtest als Fitnessraum. Und nicht, wo später dann die Wäsche noch, die Frau geht bügeln und dann die Wäsche auf dem Fahrrad liegt oder auf der Hand.
Andere können das.
Es gibt
Stefan. Stefan kann das.
Ja, aber der hat auch, das sieht auch, die Wohnung sieht auch aus wie eine Sporthalle.
Ne? Ja, würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, ich aber.
Im Hintergrund da die ganzen
Alter, der hat 9 Quadratmeter Mattenfläche.
Ja, aber im Hintergrund hast du die Bücherregale. Das lenkt auch ein bisschen ab.
Toll,
das
lenkt voll ab.
Ja. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Nein, das ist eine Frage von Disziplin natürlich auch, gar keine Frage. Aber mir persönlich ist es lieber, ich bin in der Sporthalle oder draußen von mir aus. Da kann ich auch noch gut trainieren.
Diesen Gedanken, den wir vorhin auch hatten, Sporthalle versus irgendwie eigenes Gym oder so, ja, oder ein Dojo, das war mir immer bewusst. Das hatte ich immer im Kopf. Ich wusste immer, du bekommst nicht so viele Leute, weil du in irgendeiner städtischen Sporthalle bist.
Ja,
das, das enttäuscht schon, wenn du reinkommst und bist eine Sporthalle und dann stehen da ein paar, machen sich so ein bisschen warm. Es ist ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Feeling. Wir haben am Samstag, also nächste Woche Sonntag, wenn ihr diese Folge seht, Strich hört, 2 Leute da, die erklären ganz genau, wie man ein eigenes Gym eröffnet, wie sie ein Gym eröffnet haben.
Also die plaudern, die erzählen von ihren Erfahrungen, wie das dazu gekommen ist, ein Gym aufzumachen, welche Schwierigkeiten die hatten, was die machen mussten. Und mittlerweile sind sie echt erfolgreich, glaube ich, mit ihren Kämpfern. Ich sehe die andauernd auf jeden Fall auf irgendwelchen Veranstaltungen und die machen einen verdammt guten Job, denke ich. Ja.
Da wird bestimmt für den einen oder für die eine oder andere sehr interessant werden. Schaltet da mal rein. Denn da werden wir da glaube ich, das Thema auch nochmal aufgreifen. Turnhalle versus eigentlich Gym.
Ja, kann man machen. Aber wie gesagt, das Ambiente ist, aber brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Die Gyms heutzutage sind ja auch nicht mehr so irgendwie so zusammengewürfelt, irgendwie so ein puffiger Teppich drin oder was weiß ich. Sondern du hast super Matten drin. Mittlerweile hast du ja auch Mattenproduzenten ohne Ende. Früher hast du 1 oder 2.
Die klassischen Judo-Matten.
Ja. Konntest du bei Kwon oder bei Danro.
Die grünen oder roten.
Ja, konntest du ordern und dann war das. Und jetzt mittlerweile hast du Ausrüstung noch und nöcher. Das Internet steht dir zur Verfügung. Du kannst suchen, du kannst zusammenstellen. Früher hast du einen scheiß Katalog gehabt, das war's. Ja? Da hat sich schon eine Menge getan, klar. Und dass die Leute dann sagen, gerade jetzt heutzutage. Und guck mal, es gibt ja auch jetzt kein Karate-Spiel, sondern du kannst UFC spielen.
Ja.
Auf den ganzen Gaming-Plattformen oder
so. Ja, aber warum? Warum ist das gerade so? Ja, wir haben Octagon gesehen. 50.000 ausverkauftes Haus.
Ja.
Warum?
Ja, 20.000.
War da 20.000? War da nicht 49?
Nein, 19 oder 20.000 waren da in der Halle.
Nein. Ich
meine, jede Wette.
Okay. Digga.
Jede Wette.
89.000 in der Halle. Aber warum? Weil es die Jugend, auch die beiden Typen, die wir im Parkhaus getroffen haben.
Die waren stumpf.
Ja, aber die haben den Hype einfach mitgemacht, weil da gerade momentan so alle drüber reden.
Ja, weil die wollen.
Ob es jetzt ein Conor McGregor ist, der dem Sport sehr gut getan hat?
So große Promotions wie die UFC, das ist ja ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. Das heißt, da kommen dann auch die Spieleentwickler hin und sagen, können wir ein Spiel machen? Weil da gucken, wenn Conor McGregor kommt, 15 Millionen Menschen zu.
Das ist ein Teufelskreis.
Ja.
Ist ein Teufelskreis, weil immer mehr interessieren sich dafür.
Ist zu richtigen.
Für die Vereine, die um ihr Überleben kämpfen, so wie so ein Karateverein hier aus Wanne-Eickel oder so schon.
Ja, aber der Karateverein aus Wanne-Eickel kann anders Werbung machen. Der kann die Leute anders an der Hand nehmen. Das ist regional. Ich bin hier vor Ort. Ich komme von hier. Ich weiß hier die Gegebenheiten. Ich spreche die Sprache.
Ja, aber die Jugend will das nicht mehr, Chris.
Ja.
Weißt du? Das ist das Ding. Ich glaube, schwer irgendwie Jugendliche oder Kinder zu bewegen, in diese Richtung zu rutschen.
Ja.
Aber meine Tochter, bestes Beispiel, die ist jetzt 10. Klasse und die sagte, sie hat bei ihr einen in der Klasse, der macht auch Kampfsport. Also was macht er denn? MMA, 10. Klasse. Bumm. Das gab es früher nicht.
Nee.
Weißt
ja,
du?
Bei uns ja.
Da hieß ja, bei euch.
Da hieß er noch prügeln.
Ja.
Nein.
Bei mir in der Klasse war einer, der hat Taekwondo gemacht, der hat einen Blaugurt gemacht, der stand in der Tür, hat das Bein hochgehoben. So Augen gekriegt. Yeah. Mega geil, aber ich denke mal so, dieses MMA, das Internet hat sehr viel dafür getan, die UFC hat sehr viel getan, so Leute wie Conor McGregor, Khabib, die haben sehr viel dafür getan, dass die jugendlichen Jungen das so als Vorbild
auch nehmen. Du musst ja jetzt nicht mehr explizit auf irgendwelche Kämpfer eingehen, sondern die machen einfach eine gute Promotion. Mhm. So die die sind präsent im Netz, die sind präsent im
ja. Und wenn du den Funk MMA-Sport nicht kennst und siehst den Typen Conor McGregor, wie der da irgendjemanden im Trash-Talk auseinander nimmt, denkst du, wer ist denn das? Ist das ein Boxer? Nee, ist MMA. Was ist denn MMA? Hier, bupp,
ja. Kleck. Und das habe ich aber tatsächlich öfter mal, wenn die Leute fragen, was machst du denn für einen Sport? Ja, ja MMA, ja, was ist das denn? Also so bekannt ist es noch nicht.
Älteren oder jüngeren?
Sowohl als auch.
Ja?
Ja. Also wie gesagt, oft im Urlaub, wenn ich weg bin.
Dann sagst du Käfigkämpfe, ne?
Ja, so, ja doch, klar.
Dann wissen sie sofort. Ja, übrigens blende ich jetzt mal eben ein, ich hatte einen Artikel gefunden der Bild-Zeitung aus dem Jahr 2003, was die Bild-Zeitung über MMA geschrieben hat. Und dann machen wir einmal einen Cut aufs Jahr 2023, was die Bild jetzt über MMA schreibt. Schönen Gruß an die Dreckszeitung. So schnell kann man seine Meinung ändern. Ne?
Hat ja dann 20 Jahre gedauert, schnell ist das nicht.
Ne? Ja, trotzdem. Ne? Aber immer schön reingebuttert.
Ja, immer passenden Zeitgeist. Ne? Passenden ja. Zeitgeist. Die wollen Zeitung verkaufen, die wollen nicht objektiv berichten. Die wollen Zeitung verkaufen. Die wollen
verkaufen. Zeitung verkaufen,
das ist wirklich. Ne? Ist so.
Zum Kotzen. Chris, wir kommen zum Ende. Wir machen heute ein bisschen kürzer die ganze Geschichte. Wie gesagt, nächste Woche haben wir hier die beiden, wie heißen die?
Vom Strike Gym.
Strike Gym?
Ja, ja. Sascha und der Name von dem
aus anderen. Duisburg. Strike ja. Gym aus Duisburg, die beiden kommen vorbei und wird eine geile Folge.
Ja,
freue ich mich.
Auf jeden Fall.
Ich werde dir da leider noch nicht das Geschenk übergeben können.
Was?
Weil das ist ja eigentlich jetzt schon diesen Samstag, wo die kommen.
Ja, ja, klar.
Ich weiß nicht, ob es jetzt bis dahin ankommt. Okay. Wenn es bis dahin ankommt, ansonsten kriegst du es darauf ja, die okay. Woche. Und dann machst du es auch live hier auf.
Okay, live. Boah.
Gibt es noch irgendwas? Nee, ne? Haben wir irgendwie noch was abzufrühstücken? Eigentlich
nö,
nicht, ne?
Nö, wir haben alles so durch.
Ja.
Nö.
Ich hatte mit dem Thorsten nochmal kurz gesprochen.
Ach, hat er sich gemeldet tatsächlich?
Wieso?
Thorsten Rick.
Nee, nicht
wegen dem Rabattcode, habe ich gedacht.
Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Probiert's mal aus. Ja. Ne, Hyäne 10 geht auch bei Sports Dentist. der Thorsten Klangwart.
Ah, okay.
Der hatte doch noch mal eine Erinnerung von dem Seminar. Ja, das war letztes Jahr im November. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, ich hätte eigentlich noch mal Bock, sowas zu machen. Jetzt natürlich nicht für Sie, sondern für uns oder so. Und dann hat er gesagt, ja, er ist immer dabei. Ich muss immer mit dem Chris reden. Muss ja jetzt nicht direkt dieses Jahr sein oder so. Aber
dieses Jahr wird doch ein bisschen eng.
Wollte ich gerade sagen. Hättest du Bock darauf, noch mal so einen Tag zu machen?
Ja, klar.
Ja, dann werden wir das hier irgendwie verkünden, weil wir würden dann nochmal ein Seminar geben und dann laden wir eigentlich alle recht herzlich ein. Ne?
Ja, logisch. Komm vorbei.
Müssen wir mal gucken, was wir dann anbieten alles.
Ja.
Schließen wir uns dann nochmal kurz.
Ja.
Ja, ansonsten war eine schöne, kleine, knackige, kurze Folge und Empfehlungen habe ich jetzt großartig gar nicht. Nee, fällt mir jetzt großartig nichts ein.
Dann also jetzt empfehlungstechnisch.
Hast du das Buch schon angefangen?
Ja, halb durch.
Und? Ist gut?
Boah, mega.
Ist gut, ne?
Richtig gut. Schön. Richtig gut. Mach dein Bett heißt das Buch, was ich jetzt gerade lese. Das ist schnell zu lesen. Ist
hast du die Geschichte schon mit dem Typen, der vom Fahrrad?
Ja.
Ist
ja,
krass, ne?
Ja, krass.
Aber die Nachricht, die an der Tür gehangen hat, fand ich mega geil.
Ja, heftig.
Ja, finde ich gut. Ja, können wir ja nächstes Mal drüber reden nochmal.
Machen wir.
Über das Buch. Ich bin mit dem Mike Tyson Buch auch zur Hälfte fertig. Es sind 500 Seiten. Ich bin gerade auf 230 oder so.
Ich habe vergessen, dir das Pavel-Buch hier zu lassen.
Ja.
Aber du liest eh gerade noch.
Ich lese eh gerade noch, ja. Ja. Ich habe momentan sehr viele Sachen zu lesen.
Ich
lese gerade zwei Bücher simultan.
Ist doof, ne? Ich habe also, wo ich tatsächlich, ich habe ja ewig lange Technikbücher verschlungen oder Bücher über.
Da kann ich zum Beispiel gar nicht so Technik.
Über MMA, Boxen, Grappling im Allgemeinen hier, solche Geschichten. Das kann ich jetzt im Moment auch nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich einfach zu viel von gelesen. Bin so übersättigt. Und dann auch so Dinger wie, weiß ich nicht, die 1%-Methode habe ich mal letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Habe ich mal angefangen hier. Oder Jordan Peterson, 12 Roots for Life. Das sind dann alles so Dinger, wo ich dann denke so,
wirst nicht mit warm.
Nee. Im Moment ist das wirklich echt schwierig. Die muss wieder echt durchbeißen, deshalb mache ich es nicht so. Aber das Buch, jetzt macht dein Wetter, kann ich so drüber fliegen.
Weil ich auch noch für dich habe, da bin ich aber auch noch nicht komplett durch, ist von Ajahn Brahm. Das ist ein englischer Mönch, der ist nach Thailand ausgewandert.
Ajahn Brahm heißt er, ein Lehrer. Ja.
Okay, Ajahn Brahm. Und der hat Bücher rausgebracht und ich habe ein Buch von ihm, das heißt Die Kuh, die weinte. Das sind so Kurzgeschichten, buddhistische Kurzgeschichten. Ey,
was?
Ein Traum für alle, die diese buddhistischen Weisheiten oder Lehren irgendwie nachvollziehen und lesen können.
Dann habe ich auch noch eine
also, Empfehlung. Also, die Kuh, die weinte, guckt mal, das Buch kostet, glaube ich, irgendwie 18 Euro oder so. Wirklich sehr, sehr geile Kurzgeschichten. Und jede Kurzgeschichte davon, manche ist nur eine halbe Seite, manche sind zwei Seiten, regt echt zum Denken an, wo du denkst, naja.
Ich hab ein ähnliches Buch tatsächlich. Ne? Und zwar Fütterin den weißen Wolf, heißt das. Und es gibt ja diese indianische Geschichte, ne, dass in jedem zwei Wölfe leben. Einer der schwarze Wolf, einer der weiße Wolf. Mhm. Der schwarze Wolf stellt alles Schlechte dar, der weiße alles Gute. Mhm. Und dann, wo der Enkel den Opa fragt, ja, welcher Wolf gewinnt denn? Und sagt er, denjenigen, den du fütterst. Ne? Und da sind aus aller Welt, aus allen Ländern so Geschichten, so Kurzgeschichten auch drin, wo du sagst, so ein- oder zweiseitige, mit so einer Lehre am Ende, wenn ich daraus ziehen kann. Und dann sind immer so kurze Hinweise für eine Meditation oder so.
Ich finde es mega geil. Er beschreibt, da ist er nach Thailand gekommen und hat das Kloster angefangen zu bauen und hat eine Wand gemauert. Und dann hat er gesagt, ich habe noch nie gemauert. Und dann hat er die Wand gemauert und dann, als er fertig war, sah er, dass ein Stein schräg war. Aber alles war schon fertig. Und jedes Mal, wenn er da vorbeigelaufen ist,
kenne ich, das ist wie eine Stelle, die man nicht kratzen kann.
Ne, hat er immer diesen Stein gesehen. Immer nur diesen schriefen Stein. Und irgendwann kam mal so ein Obermönch vorbei und hat gesagt, oh, schöne Mauer hast du gebaut. Und dann sagt er, ja, aber da ist ein Stein schräg. Und dann sagt er, wie viel Steine hat diese Mauer? Sagen wir mal jetzt 500. Ach, da 500 Steine habe ich genutzt. Sagt er, du siehst nur den einen verkehrten, aber du siehst nicht die 499 perfekten Steine um den Stein herum. Solche Sachen, so
ja, das ist aber so ein generelles Problem in der Gesellschaft. Ja. Ne? Das ist diese Metapher von, wenn du ein Problem hast, ne, und irgendeiner kommt einer, wenn du ein Problem hast, siehst du von einem Gemälde, stehst du so nah davor, siehst nur so ein kleines Stück. Wenn du weiter weg stehst, also die Leute, die außen stehen, sehen das ganze Gemälde und sehen ein ganz anderes Bild.
Ja. Und das habe ich natürlich nächstes Jahr mit dem Chris ein bisschen vor, dass wir so ein bisschen mal philosophisch-buddhistisch so ein paar Sachen besprechen. Fernab von diesem Podcast.
Ich bin ja sowieso ein bekannter Instagram-Poet.
Folgt mal Coach-Sprüche, der Coach-Sprüche.
Ja, aber habe ich schon lange nichts mehr drauf gemacht.
Ja, aber gut, können wir trotzdem machen. Vielleicht wirst du dann wieder motiviert, Sprüche zu posten. Also, mit dem Herrn sich zu unterhalten, gerade was das angeht, so Buddhismus und so, da werden noch geile Gespräche rumkommen, aber die werden dann nur für die Patreonen sein. Cool. Leute, bleibt gesund, bleibt sicher, kauft Geschenke, vor allem Netflix-Karte.
Denkt an eure Lieben. Ihr wisst ja, die Größe der Geschenke ist nicht ausschlaggebend, sondern was ihr damit aussagen wollt. Das ist wirklich so. Man muss jetzt nicht so riesen Moos raushauen, das muss nicht immer das Neueste sein, das Größte, das Schönste, sondern die Idee dahinter ist einfach die.
Deswegen kriegen meine Kinder auch dieses Jahr zum Weihnachten selbstgemaltes Bild. Bleibt gesund, bleibt sicher, wir hören und sehen uns nächste Woche. Haut rein.
Bis Ciao. Dann, habt eine geile Zeit.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter, für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter, und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.